Und Esra war besonders für den Tempelbau zuständig, Nehemia mehr für diese Mauer, die darum gebaut wurde. Die Mauer war damals ein Schutz für die Stadt. Es war genauso wichtig. Und dieser Tempel, natürlich die Opferung für den Herrn, da war dieser Priesterdienst von Esra so wichtig. Esra, ein Nachkomme der Priester aus der Sippschaft von Aaron. Es durfte hier nicht irgendjemand Priester werden, sondern es durften nur Priester werden, die von Aaron kamen. Wisst ihr, das ist auch für uns so. Wir sind ja Priester. Und warum sind wir Priester? Weil wir von Jesus kommen. Offenbarung 1, er hat uns gemacht zu Priestern und Königen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Priester. Wisst ihr, was für ein Vorrecht das ist? Wir müssen uns das vorstellen, was für ein Segen das war für einen Israelit, in diesem Stammbaum zu sein, wo Aaron war. Es waren auch andere fähige Männer, aber wenn die nicht von Aaron kamen, durften die nie Priester werden. Und das ist das Schöne für uns, egal wo du herkommst, ob du ein Deutscher bist, ein Sinto oder wo auch immer, wenn wir von Jesus kommen, dann sind wir zu Priestern gemacht. Und jedes wahre Kind Gottes hat einen Priesterdienst zu tun. Und ein Priester war natürlich auch zu Hause, wo? Im Wort Gottes. Wisst ihr, und das ist wichtig. Ein Priester hatte ja das auszuführen, was Gott wollte. Das ist das Gleiche, was wir tun. Der Herr hat uns die Bibel hinterlassen, damit wir uns daran halten und damit wir Menschen, die Jesus nicht kennen, zeigen, was Gott will. Und je mehr du Gott liebst, desto mehr liebst du das Wort. Ein Gradmesser deiner Liebe zu Gott ist nicht, wie viel du weißt unbedingt. Oder ob du immer regelmäßig in den Stunden gehst, das ist schön. Aber der Gradmesser deiner Liebe zu Jesus ist, wie du mit deiner Bibel umgehst. Ich habe euch ja mal dieses Gleichnis gesagt. Es gab ja mal damals so einen Mann, da waren drei Bibeln in einem Regal. Eine war schön eingepackt, die andere in Gold und die sah aus wie neu. Und eine war völlig demoliert, die fiel aus einem Eck. Und dann hielten sich. Und dann sagte die eine Bibel, ah, guck mal, also du wärst ja sicherlich geliebt. Du bist ja so schön noch und alles in Gold und bei dir ist alles so herrlich. Oh, sagt sie so, mein Besitzer liebt mich eigentlich nicht. Einmal im Jahr holt er mich mal aus dem Regal. Und die andere Bibel, die auch noch ziemlich gut war, aber du siehst doch auch gut aus. Ja, bei mir ist das so dreimal im Jahr, Weihnachten und vielleicht mal auf dem Geburtstag. Aber du siehst ja völlig runtergekommen aus, meinten sie zu der dritten Bibel. Du bist ja völlig zerknittert. Ach, sagte er, ihr habt keine Ahnung. Mein Besitzer, der liebt mich so, der lässt mich gar nicht aus der Hand. Was wird eines Tages deine Bibel predigen? Ist deine Bibel noch so schön eingepackt, wie du sie gekauft hast vom Bibelladen oder geschenkt bekommen hast? Wird deine Bibel einmal sagen, ach na ja, in der Erbauungsstunde, da hat er mich auch mal mitgenommen, im Gottesdienst schon nicht mehr. Alle zwei, drei Tage bei der Losung hat er mich auch noch mal in Händen gehalten, aber das war's. Oder wird deine Bibel sagen, oh, mein Besitzer, der wusste gar nicht, dass ich existiere. Oder wird deine Bibel sagen, also mein Besitzer, den liebe ich, weil er mich überall mitnimmt. Ich finde das so schön, wenn Geschwister die Bibel auch im Gottesdienst mithaben. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, unter irgendeinem Predigt zu gehen, ohne das Wort Gottes. Vermisst du deine Bibel? Hast du deine Bibel dabei? Einige ja. Wahres Bibelstudium. Das lese ich. Esra Kapitel 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Um diesen einen Vers geht es mir heute. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnungen und das Recht des Herrn zu lehren. Ihr merkt, wie ich betont habe, sind da schon einiges an Themen. Ich möchte diesen Satz euch mal vorlesen von einem Bruder Lange. Der hat gesagt, Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Veränderung und geistlichem Wachstum. Selbstzufriedenheit. Och, ich bin schon so lange dabei. Och, ich habe schon den Bruder Kemner schon predigen hören. Bin alter Hase. Wenn du so denkst, bist du kurz davor, als alter Hase gebraten zu werden. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass ich selbstzufrieden bin, wie ich mit Jesus stehe. Weil ich weiß, wenn es das passiert in meinem Leben, dann bin ich schon auf dem falschen Weg. Geschwister, denkt daran, dass Salomo im Alter gefallen ist. Und ich glaube, keiner von uns kann sich nur annähernd mit diesem Mann messen. Diese vier Punkte werden wir heute beleuchten. Bibelstudium muss eine Herzenssache sein. Bei manchen merke ich das, wenn die in die Erbauungsstunde kommen, die strahlen, wenn die reinkommen, die haben ihr Buch dabei, Tasche dabei und die freuen sich richtig. Bei einigen, sage ich ehrlich, habe ich das Gefühl, das ist so Pflicht. Naja, ich muss ja dahin, weil ich ja Christ bin. Geschwister, Bibelstudium muss eine Herzenssache sein. Das Zweite, die Bibel sollte man nicht oberflächlich lesen, sondern erforschen, steht dort in Esra 7,10. Esra hatte erforscht, das ist etwas ganz anderes. Und dann vom Hörer zum Täter und das Gelernte weitergeben. Das sind die vier Dinge, über die wir heute sprechen. Bibelstudium muss eine Herzenssache sein. Jeremia 15,16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher. Wie sieht dein geistliches Essen aus? Gut? Wie oft essen wir am Tag ungefähr? Wie viel? Mehrere Male. Bei mir sieht ihr, ich esse ganz wenig am Tag. Also eigentlich sollte man schon mindestens dreimal essen. Frühstück eigentlich nur Mittag und Abendbrot. Mehr sind die mehr, zwischen 10 und 14 Mal. Darf ich mal fragen, wie oft isst du geistlich? Ich bin jemand, wenn ich morgens ohne Frühstück irgendwo hingehen würde, würde ich zusammenbrechen, würde ich Kreislaufprobleme bekommen. Ich muss morgens früh was essen. Ich habe mir die Frage gestellt, bekomme ich auch Kreislaufprobleme geistlich, wenn ich nicht das Wort studiere? Versteht ihr, es geht mir nicht darum, dass wir so eine Pflichtlektüre lernen, sondern vom Herzen fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude. Wann hast du das letzte Mal beim Bibelaufschlagen so vor dem Herrn gestanden und gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich eine Bibel haben darf und dass ich jetzt dein Wort lesen darf? Oh, ich liebe dein Wort, Herr. Wie oft hört der Herr das von dir? Herzenssache? Bibel lesen? Zweiter Mose 16,4. Ihr kennt es. Israel war in der Wüste, nicht zu essen, nicht zu trinken so richtig da. Und dann hat Gott ein Wunder getan mit diesem Manna. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Es war in der Wüste so, wie viele Tage hat die Woche? 7. Hat es ja auch schon damals gehabt, hat sich nicht geändert. Und 6 Tage lang hat es Manna geregnet und am 7. Tag gab es nicht. Und deswegen hat der Herr gesagt, am 6. Tag müsst ihr doppelt so viel sammeln, weil am 7. gibt's nichts. Das haben einige gemacht. Die haben gesagt, jo, machen wir. Und dann lesen wir in der Bibel, am 7. Tag gingen sie und suchten Manna und fanden nichts. Tja, so ist es, wenn man auf Gott nicht hört, dann findet man nichts. Wie oft musste Israel das sammeln? Zweimal die Woche, oder? Was steht da? Täglich. So wie das Volk Israel in der Wüste jeden Tag das Manna brauchte, so brauchst du, wenn du dieses Thema, wahres Bibelstudium von Esra lernen, wenn du lernen willst von Esra und von der Schrift, dann brauchst du täglich das Manna. Aber nicht in Form vom leiblichen Brot, das brauchen wir sicherlich auch, sondern von der Schrift. Täglich. Täglich. Psalm 119. Eine Lobeshymne auf das Wort Gottes. Lest das immer wieder. Es sind 176 Verse. Lest es immer wieder. Es ist eine Lobeshymne auf das Wort Gottes. Und da steht in Psalm 119 an Vers 72 steht, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold- und Silberstücke. Ist es für dich auch so wert, das Wort? Manche Leute kaufen sich die schönsten Sachen, geben viel Geld aus für Schuhe oder für was weiß ich, für Uhren oder Sonnenbrillen, keine Ahnung. Aber sind zu geizig, sich eine vernünftige Studienbibel zu kaufen. Das verstehe ich nicht als Christ. Das verstehe ich nicht. Da habe ich ein Problem. Was ist dir das Wort Gottes wert? Am Anfang meines Glaubenslebens war ich sehr oft mit Purzel zusammen. Einige kennen Purzel. Und wir sind gemeinsam auf Geschäft auch gewesen und so. Und wir haben auch viel gegessen, ja. Aber am meisten haben wir unser Geld gelassen. Nicht beim Chinesen, auch nicht beim Blockhaus, sondern in der christlichen Buchhandlung. Ich glaube, wir haben die Monatsmiete finanziert. Wir haben fast den ganzen Laden leer gekauft. Das Erste, was wir gemacht haben, war, der Potsdam musste erst mal essen und da war ich mit. Und dann sind wir in den Buchladen gefahren. Ist wertvoll, das Wort, oder? So herrlich, was wir haben dürfen. Psalm 119, Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Und ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Habt ihr schon mal Angler beobachtet, wenn sie neue Gewässer erkennen, wo man schöne Fische fangen kann? Jetzt gibt es wieder so einen Geheimtipp. Ich sage bewusst die Stadt nicht, sonst erschlägt Gino mich. Aber die fahren dahin. Und die Leute sagen, da fängt man momentan super Aale. Und ich sehe schon in der Art, wie sie es formulieren, das Brennen in den Augen, das Leuchten in den Augen. Und glaubt es mir, auf der Autobahn, wenn sie von Hamburg losfahren, dann geht das Herz so, bum, 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 bum. Und so 10 Minuten, bevor das Wasser anfängt, gesehen zu werden, dann geht das Herz so, bum, 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 bum. Und wenn dann das Auto stehen bleibt vor dem Wasser, dann gibt es keinen Halt mehr. Ich würde Schwierigkeiten haben, Harte einzuholen. Nicht mehr zu bremsen. Wisst ihr, was es bedeutet? Wenn du Leidenschaft hast, dann geht dein Herz höher, oder? Wir hatten ja hier momentan so ein Konzert. Bruno Mars. Cooler Typ, coole Mucke. Ich habe auf den Weg dorthin ein paar Leute gesehen. Ich habe mir so gedacht, Herr Jesus, wenn doch nur 5% von dieser Freude, die die Leute haben, bei uns in der Gemeinde sichtbar wäre, wenn die zum Gottesdienst gehen, dann würden wir schon viel weiter sein. Ich ging da ganz schnell hin und her. Cool angezogen. Es ist interessant, was man alles macht, wenn man Leidenschaft hat. Ne? Plötzlich hat man Geld, sich ein schönes Kostüm zu kaufen. Es geht alles plötzlich. Wenn Leidenschaft da ist, dann rechnet man noch nicht, oder? Ich kann mich immer nicht bremsen, wenn ich in dieser Angelladen bin, obwohl ich auch Angeln habe. Ich brauche immer eine neue Angel, obwohl ich die gar nicht nutze. Bibelstudium muss eine Herzenssache sein. Lukas 24, 32, diese Emmaus-Jünger. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er, dieser Jesus, auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Kennst du das, wenn du ganz alleine bist mit deinem Herrn und du die Bibel aufschlägst und plötzlich ist es so, als wenn er da wäre? Als plötzlich geht dir etwas auf. Ist es nicht herrlich? Die Bibel ist uns gegeben worden, damit wir die Wahrheit über uns selbst und über unsere Beziehung zu Gott erkennen. Du wirst die Wahrheit über dich erfahren, wenn du die Bibel liest, und du wirst die Wahrheit über Gott erfahren, wenn du die Bibel liest. Und deswegen solltest du die Bibel lieben. Und nimm das heilige Buch in der Hand und küsse es und sag: Herr Jesus, dieses Buch ist kostbar. Und wenn ich sie jetzt aufschlage, dann darf ich ein Stück in dieses wunderbare Herz Gottes hineinblicken. Gott offenbart hier ein Stück weit sein Herz. Gottes Herz ist nicht so wie unser Herz eine Räuberhöhle, sondern Gottes Herz ist herrlich. Da findest du die Herrlichkeiten aller Herrlichkeiten. Und die Schrift ist etwas Wunderbares. Das Thema ist hier wahres Bibelstudium. Was hat denn der Esra dort gesagt? In Esra Kapitel 7, Vers 10. Ich wiederhole das nochmal. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, steht da. Zu erforschen. Habt ihr schon mal Forscher gesehen? Wenn die jetzt irgendwo hinfahren, was erforschen. Wir haben ein ganz großes Team dabei. Wahnsinnige Geräte, die planen. Nicht so oberflächlich. Wenn man sagt, ich möchte erforschen etwas, dann nehme ich mir ganz viel Zeit und versuche das beste Know-how zu besorgen, damit ich es erforschen kann. Und so muss es beim Bibellesen sein. Diesen Fernrohr. Genau hingucken, nicht oberflächlich. Ich will es genau wissen. Ich freue mich immer, wenn mein Schwager in der Erbauungsstunde ist. Da erkenne ich mich immer wieder, wie ich am Anfang meines Glaubenslebens war. Ich habe mich auch nie mit Fragen zufrieden gegeben. Wenn der eine gesagt hat, ja, mein Bruder, man muss mal manche Sachen stehen lassen, habe ich gedacht, Spinner, stehen lassen. Ich will es genau wissen. Dann hast du keine Ahnung von Hebräisch, dann muss ich es noch besser wissen. Genau hinschauen. In Apostelgeschichte 17,11, da steht diese Christen zu Beröa. Diese waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich dies so verhielte. Ja, die haben nicht gesagt, ah, da kommt jetzt jemand, Paulus oder wer auch immer, der predigt und das glauben wir jetzt mal alles so. Nein, die haben es untersucht. Stimmt das, was der da sagt? Das müsst ihr bei mir genauso tun. Stimmt das, was der da sagt? Und täglich haben sie da drin geforscht. Vorbilder. Daniel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war. Daniel war ja mit in der babylonischen Gefangenschaft mit dort verbannt. Und der Prophet Jeremia hat viel früher gelebt. 150 Jahre davor hat Jeremia angekündigt, dass Israel 70 Jahre in die Gefangenschaft muss. Und dieser Mann hat gelesen. Und da ist ja etwas aufgefallen. Über das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahin gehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Das heißt, er hat das ernst genommen, was da stand. Er hat plötzlich gemerkt, 70 Jahre, die sind jetzt gleich um. Es geht ihr nach Hause. Und merken wir, er sucht das Angesicht Gottes. Bibelleser suchen das Angesicht Gottes. Deswegen will der Teufel nicht, dass du die Schrift liest. Ich hatte gestern in der Vorbereitung nochmal komplett Esra ganz gelesen. 10 Kapitel. Das ist mir vorgekommen, als wenn ich eine Minute die Bibel gelesen hätte. Da ist so viel drin. Daniel ist mir nochmal so groß geworden auch. Er hat die Schrift ernst genommen. Nehme ich sie ernst. Wenn ich wirklich daran glaube, dass dieses Wort für mich lebensnotwendig ist, zeige ich das mit der Art, wie ich mit diesem Buch umgehe. Geschwister, ich weiß, dass diese Frage nicht angenehm ist, aber sie ist ehrlich. So viel Zeit, wie du mit dem Wort Gottes umgehst, genau so viel ist dir Jesus wert. Und wenn du sagst, oh, ich habe den Herrn lieb. Oh, wenn du wüsstest, wie ich Jesus liebe. Ja? Wie sieht's in deiner Bibel aus? Na ja, ab und zu mal. Lese ich schon. Stellt euch mal vor, euer Cousin oder eure Cousine kommt zu euch und sagt, oh, Cousinelein, ich hab dich so lieb. Und die meldet sich einmal im Jahr. Das glaubst du dann auch, oder? Das zeigt sie doch die Liebe, oder? Zeigt sie die Liebe da drin? Zeigt sie die Liebe, wenn sie einmal im Jahr sich blicken lässt und einmal im Jahr mit dir redet? Sieh mal, Liebe hat das Bedürfnis, mit demjenigen, der geliebt wird, zusammen zu sein. Wenn du Gott wirklich liebst, dann muss man dich nicht immer erzwingen, die Bibel zu lesen. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass du nicht wiedergeboren bist. Weil ich glaube, dass wenn das Wort Gottes nicht dich treibt, dann musst du dich wirklich überprüfen, ob wirklich der Herr in deinem Leben ist. Ich habe heute Morgen ein schönes Bild mitgenommen. Ich war im Garten, meine Frau hat gestern ganz viele Blumen gekauft und so, alles schön. Und dann ist mir etwas groß geworden. Wir haben im Garten so eine Wand, da hat sie künstliche Blumen, das mag ich normal nicht, ich hasse künstliche Blumen, aber hat sie da. Sieht ganz nett aus, so das geht noch, damit kann ich leben. Aber ich hasse ansonsten künstliche Blumen. Und dann waren die echten Blumen da. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei den echten Blumen Bienen waren, Hummeln, Spinnen, liebe ich zwar nicht, aber waren da, Käfer. Und bei den künstlichen nichts. Warum? Wo Tod ist, ist kein Leben. Wo Leben ist, ist Leben. Kann das vielleicht sein, dass du die Bibel nie zur Hand nimmst, weil du gar nicht lebendig bist für Gott? Kann das sein, dass dieses geistliche Leben bei dir nicht ist, weil du das gar nicht hast? Vielleicht denkst du, du bist ein Christ. Vielleicht hast du dich auch mal bekehrt. Aber bist du wirklich durchgedrungen? Bestimmt die Bibel dein Leben? Das ist die Frage, um die es geht. Daniel war so einer, oh, der hat das Wort geliebt. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Glauben an die Bibel. Merkt ihr diesen Satz? Es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Glauben an die Bibel. Das ist auch wichtig. Oh, wir machen viel Studium, das ist herrlich. Aber meine Sorge und meine Angst ist, dass wir so einen dicken Kopf kriegen und unser Herz nicht erweitert wird. Die größte Sorge, die ich habe beim Bibelstudium, ist immer, dass man ganz viel Wissen hat. Der Kopf wird immer größer, aber das Herz muss größer werden. Jemand hat mal gesagt, es muss von hier, hier hinein und dann hier hinein. Was will er damit sagen? Das Gehörte muss ins Herz und von Herz muss es Füße bekommen. Und dann muss ich das, was ich am Montag lerne, am besten schon Montag, wenn ich rausgehe, praktizieren. Wenn ich Sonntag hier rausgehe und ich höre etwas Wunderbares über den Herrn Jesus, dann muss das, wenn ich rausgehe, in die Füße gehen. Und wenn das nicht bringt, dann ist das ein Kopfglaube, hat aber mit dem Leben nichts zu tun. Und ich kenne so viele Christen, die sich Christen nennen, die haben einen Kopfglauben. Man hört Sonntag eine Predigt. Es ist nicht gut, über andere Menschen zu lästern. Es ist nicht gut. Und alle sagen, ja, ja. Zwei Tage später sitzen wir mit den gleichen Personen an einem Tisch. Hast du schon wieder gehört? Und der will Christ sein. Und der andere, was der sich überhaupt einbildet, das ist erstmal ein Hinterlistiger. Moment mal. Sonntag gehört, lästern ist nicht gut? Kopfglaube. Geschwister, ich habe von nichts mehr Angst, als dass der Herr eines Tages zu uns sagt, Kopfglaube. Unser Glaube muss in die Füße gehen. Wenn wir das nicht ausleben, was wir hören, nützt es uns nichts. Dann können wir auch Auto waschen gehen Sonntag. Das Gleiche. Vom Hören zum Täter. Ich finde diese Zeichnung so schön. Wir Wir sollten, wenn Gott redet, auf Zehenspitzen ganz genau lauschen. Manchmal behandeln wir Gott so respektlos. Lesen wir die Bibel, Fernsehen ist laut an, keine Ahnung, ja. Ach so, ja, die Losung, ja, ich weiß gar nicht mehr. Manche lesen die Losung, da fragst du sie 5 Minuten später, was habt ihr überhaupt gelesen? Gottes Wort. Okay, was denn? Es ging um den Herrn. Ah ja, und was konkret? Das weiß ich nicht. Die gleichen Personen lesen 1 Minute die Bildzeitung und können dir alles sagen, mit Namen, wo was passiert ist. Komisch. Merkt ihr? Es ist nur fromme Religion, die uns gar nicht Pflichtlektüre. Was dein Herz wirklich liebt, das behältst du, das glaub mir mal. Und wenn du das Wort nicht behalten kannst, ich meine damit nicht, dass du jetzt Psalm 119 unbedingt auswendig lernst, aber wenn du alles immer vergisst, wenn es um Gott geht und alles andere super Gedächtnis hast, manche Leute kannst du fragen, sag mal, wie heißt eigentlich das neue Lied von Bruno Mars? Ach, das ist das. Wie alt ist er eigentlich? Der ist so alt. Okay. Wann ist eigentlich Diana Warwick gestorben? Der ist dann und dann gestorben. Okay. Wer hat eigentlich den größten Hecht gefangen? Der und der. So und so lang. So und so viel Kilo. Sag mal, wo steht in der Bibel eigentlich, dass Gott die Liebe ist? Das weiß ich nicht. Okay? Wo steht in der Bibel, dass man sich bekehren muss? Keine Ahnung. 20 Jahre Christ. Kopfchrist. Erster Korinther 9,27. Paulus sagt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ich habe von nichts mehr Angst, als ich euch hier eine Predigt halt. Übrigens, wenn ich euch eine Predigt halte, hat der Herr Jesus zuerst zu mir gepredigt. Und ich habe mich auch erschrocken, als ich dieses Thema in der Vorbereitung der Herr mir aufs Herz legte. Wie wenig auch in meinem Leben sichtbar wird von dem, was Gott mir schon offenbart hat. Ich stand auch in meiner Vorbereitung auf meinen Knien und habe gesagt, Herr Jesus, es ist eine Schande für mich. Wenn ich sehe, wie wenig ich das lebe, was du mir schon alles anvertraut hast. Wisst ihr, wir wollen immer viel wissen in der Schrift. Und dann ärgern wir uns, wenn Gott uns nicht alles offenbart. Aber die Dinge, die Gott uns offenbart, die setzen wir oft nicht um. Und merkt dir eins. Merkt dir wirklich eins. Gott wird mit dir nur dann weitergehen in der Heiligung, wenn du das auslebst. Du hast gehört, man soll nicht lästern. Und morgen kommt wieder zu dir einer und fängt an. Dann sagst du, stopp! Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu lästern. Wollen wir beten für den Bruder? Ja, dann beten wir. Plötzlich können die Leute nicht mehr sprechen. Lästern können sie, von morgens bis abends. Aber dann sagen, jetzt beten wir für den Bruder mal und die Schwester. Komm. Kriegen die keinen Ton raus? Das kann ich nicht so. Wieso? Du kannst das nicht. Du hast die ganze Zeit, kannst lästern, kannst am laufenden Band. Kannst nicht beten. Paulus sagt es, dass wir das wirklich leben. Und dann Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ich habe von nichts mehr Angst, dass die Gemeinde Licht und Leben eine Gemeinde des Selbstbetrug ist. Dass wir denken, wir sind alle auf dem Weg und bei uns geht's super, klar, wir sind viel besser als die anderen. Aber sehen die Leute um uns herum, dass wir wirklich Licht und Leben haben? Oder sind es einfach nur fromme Floskeln? Ach, wir haben tierisches Bibelstudium. Wunderbar. Und wir haben die Bomben-Bibellehrer, die kommen. Wunderbar. Und wenn mein Nachbar mich bittet, mal was zu tun, haue ich ihn am liebsten einen hinter die Ohren, weil ich mich ärgere. Wenn in unserer Familie irgendwo Schwierigkeiten sind, bin ich der Erste, der mit Öl ins Feuer gießt. Was nützt mir dieser ganze Wissen? Paulus sagt, wenn ihr die ganze Weisheit Gottes hättet, keine Liebe in euch, seid ihr nichts. Das ist so wichtig. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Du wunderst dich, dass deine Einladung wenige folgen. Vielleicht sagen sie sich, was will der mir denn erzählen? Er sagt, er geht jeden Sonntag in die Kirche. Davon sehe ich aber von Dienstag bis Samstag nichts in sein Leben. Das ist nur ein frommer Schwätzer. Wenn ich sehe, wie er mit seiner Frau umgeht, mit seinen Kindern, wie er mit den Nachbarn umgeht, wie er mit seiner Familie umgeht, ein frommer Schwätzer. Es muss in uns brennen, versteht ihr? Ich glaube, dass die Menschen genau merken, ob wir fromme Quatscher sind oder ob wir wirklich den Herrn Jesus lieben. Was sagt Jesus? Daran erkennt die Menschen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch gegenseitig immer fertig macht. Daran erkennen die Menschen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr immer euch höher stellt als die anderen. Daran erkennen die Menschen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Öl ins Feuer gießt. Nein, daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch einander liebt. Das ist so wichtig. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und dann ist das Gelernte weitergeben. Also, Bibelstudium vom Herzen und dann müssen wir forschen, mit ganzem Herzen dabei sein. Und dann kommt der dritte Punkt, da muss ich das, was ich lerne am Sonntag oder am Montag, in meinen Alltag umsetzen. Und dann ist das wichtig, dass wir das Gelernte weitergeben. Hier sitzen manche Geschwister, die sind schon seit Anbeginn vielleicht dabei oder manche vielleicht nicht ganz so weit, aber sind schon lange dabei. Gebt ihr das anderen Menschen weiter? Wir haben Neubekehrte in unserer Gemeinde. Ich freue mich so, dass mein Schwager Mandovani mit dabei ist. Ihr jungen Männer, die ihr schon länger mit dem Herrn unterwegs seid, wie oft seid ihr bei Mandovani? Wie oft ruft ihr ihn an? Seid ihr schon mal auf den Gedanken gekommen, mit eurer Bibel zu ihm zu gehen und zu sagen, lieber Bruder, ich habe dich so lieb, ich freue mich so, dass du dem Herrn gehörst. Wollen wir gemeinsam ein bisschen was lesen in der Schrift? Es bringt gar nichts, wenn du dieses Wissen hast für dich und neben dir sind die Menschen, die nicht mehr mitkommen. Oh, sagst du, ah, nee, ich bin ja kein Bibellehrer. Nee, das macht Christian. Und Galo, das sind die Ältesten. Geschwister, das steht nicht in der Bibel, dass wir hauptverantwortlich dafür sind. Wir sollen darauf achten, dass die gesunde Lehre bleibt. Ja, das ist richtig. Und dass in dem Haus Gottes, wo wir sind, die Ordnung Gottes gelebt werden. Das ist richtig. Aber du als Bruder und du als Schwester, wenn du lange genug in der Nachfolge bist, hast die Verantwortung, andere Menschen an die Hand zu nehmen und sie zu führen. Und jetzt sagst du, oh, ich kann das nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich sage dir heute die Antwort, weil du selbst nicht mit Jesus lebst. Wenn das dein Herzenswunsch ist, wenn das Herz übergeht, wenn du diese Liebe hast zum Herrn, wenn das Wort dir wertvoll ist und du siehst, da ist eine Schwester und ein Bruder, die sind am Anfang, dann gehst du hin und hilfst denen. Oder? Mein Sohn ist mir ein ganz großes Vorbild. Beim Training. Der ist jetzt schon lange dabei. Der macht seine Sache, glaube ich, ganz gut. Und ich habe beobachtet, dass er der Einzige ist, das hat selbst der Trainer beobachtet, der sich für die Schwachen Zeit nimmt. Die anderen wollen immer nur glänzen mit den Europameister und so. Natürlich macht er das mit denen auch Sparring. Aber das hat mich so imponiert. Er nimmt die Schwachen und macht mit denen Arbeiten und ist so demütig, dass er die glänzen lässt. Donito, das finde ich so gewaltig. Das ist eine herrliche Eigenschaft. Das Wort fängt mit D an und hört mit T auf. Das ist Demut. Und das sollten wir mit den anderen auch tun, mit unseren Geschwistern und Brüdern in unserer Gemeinde. Wir wissen alle, da hinten sitzt mein Liebling, wollte ich schon sagen, Caruso. Wir wissen alle, dass er und Diana momentan eine schwere Zeit durchmacht. Ihr Frauen, wie oft wart ihr letzte Zeit bei Diana und habt die Bibel mit ihr aufgeschlagen und einen Abschnitt gelesen und mit ihr zusammen gebetet? Wie oft? Schon so oft, dass sie sagt, Geschwister, zu viel. Und ihr Männer, wie oft habt ihr Caruso aufgesucht mit der Bibel und gesagt, mein Bruder, du musst momentan hart durch und mir ist gerade etwas groß geworden in der Bibel und das möchte ich mit dir zusammen lesen. Und nach dem Lesen beten und den Menschen umarmen, vielleicht nochmal einen Kuss geben und sagen, ich bete für dich. Und ich hab dich lieb. Und der Herr Jesus wird mit dir weiterkommen. Und jetzt sage ich etwas. Ich bin Gemeindeleiter. Aber von diesen Dingen sind wir noch ganz schön weit entfernt. Und deswegen sehe ich nicht unsere Gemeinde, wie sie manche sehen, in rosarotem Licht schon kurz vor der Entrückung. Sondern wir haben noch ganz, ganz viel zu lernen. Ganz, ganz viel zu lernen. Und ich sage euch heute etwas. Das ganze Bibelstudium, das nützt überhaupt nichts, wenn wir nicht anfangen, diese Dinge zu tun, die ich eben benannt habe. Ich habe von nichts mehr Angst als Gemeindeleiter, als dass wir geistliche Angeber werden. Wisst ihr, was geistliche Angeber sind? Die gucken auf andere Gemeinden herab. Wer predigt denn bei euch? Rudi. Und noch Angelo, auch eine Pfeife. Wer noch?
Der.
Ach, der kann auch nichts. Bei uns kommt der nächste Roger Lebi. Martin Vetter. Eberhard Platte. Ihr Pfeifen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir so ein Denken kriegen. Versteht ihr? Das ist meine Angst. Ich hoffe, dass Gott uns davor bewahrt. Jüngerschaftsschulung, das Gelernte weitergeben. In 2. Timotheus 2 steht, und was du von mir, sagt Paulus zu dem Timotheus, in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Geschwister, ich habe nicht die Zeit in euch investiert, damit ihr euch selbst sonnt und ahlt in eurem Bibelwissen. Wenn das passiert ist, dann habe ich unter dem Fluch gearbeitet. Dann hat meine ganzen 12 Jahre Dienst in der Gemeinde nichts gebracht. Wenn das das Endergebnis ist, dass ihr euch zurücklehnt und denkt, wir sind die Größten. Die Gemeinde Gottes hat nur auf uns gewartet, Licht und Leben. We are the champions. Wenn das dabei rausgekommen ist, dann ist meine Arbeit ein Fluch gewesen. Apostelgeschichte 18:26, und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, dieser Apollos, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn den Weg Gottes genauer aus. Und danach ging dieser Apollos in die Gemeinden und hat gepredigt, Feuer vom Himmel kam. Bist du Priscilla und Aquila? Nimmst du dir Zeit für Menschen, die bekehrt sind, aber noch nicht weit genug sind, um sie zu formen? Damit sie dann andere wieder lernen können. Merkt ihr das? Das, was Gott dir gegeben hat an geistlicher Erkenntnis, ist nicht für dich selbst da. Das ist für andere Menschen da. Wisst ihr, warum das Tote Meer tot ist? Weil es nur um sich frisst. Es hat keinen Zufluss und keinen Abfluss. Deswegen ist es tot. Vielleicht bist du deswegen auch tot. Du isst, isst, isst und gibst nichts weiter. Jesus sagt schon, in der Apostelgeschichte sagt Paulus das, geben ist seliger als nehmen. Gib doch endlich das weiter. Ist denn Gott so geizig, dass du nichts geben kannst? Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Je mehr Zeit ich mir nehme für Menschen, um sie zu helfen, dass sie Jesus besser kennenlernen, desto mehr offenbart mir der Herr. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, ach, was sage ich denen jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Sondern mein Problem ist immer, hey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Dein Wort ist so voll, wo soll ich anfangen? Es liegt nicht an Gott und schon gar nicht an sein Wort. Jetzt ist Sappenduster. Nee. Und dann ist das wichtig, das Gelernte weitergeben bei der Evangelisation. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Das ist unser Auftrag, Geschwister. Deswegen machen wir Bibelstudium. Glauben wir denn überhaupt daran? Eines Tages wirst du vor Christus stehen, genau wie ich. Und sagen, Herr, ich war immer dabei. Der Christian führt so eine Liste und er kann es gucken. Ganz wenig mal, weil ich nicht dabei war. Ich war immer dabei. Okay. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Oh ja, ich habe mich gefreut. Das ist schön. Und was haben andere davon gehabt? Wie meinst du das? Ja, ich meine, was andere davon gehabt haben. Und dann stehen wir da. Und plötzlich zeigt Jesus uns vielleicht, guck mal, kannst du dich an die Situation erinnern? Wo der Caruso und Diana da so in einer Not waren in ihr Leben. Ja, da war ich dabei, ja. Und? Ich habe dir Erkenntnis gegeben aus dem Buch Hiob und Offenbarung, wo es um die Herrlichkeit geht. Ja, das stimmt, Herr. Und hast du das den beiden gesagt? Nein. Und dann könnte er so weiter und so weiter mit uns fortgehen. Möchtest du so vor ihm stehen? Ich nicht. Und das Letzte. Ein gottverändertes Leben zieht Kreise und wird nicht ohne Spuren in unserem Umfeld bleiben. Eines Tages, Geschwister, kommt unsere letzte Stunde. Und manche sagen, und wir nehmen nichts mit. Und dann sage ich, das stimmt nicht. Oh, sagen die jetzt, das steht doch in der Bibel. Ja, Vorsicht. Wir nehmen ganz viel mit. Wir nehmen zum Beispiel Schuld und Sünde mit, die wir nicht bereinigt haben. Und wir nehmen eine Last mit von Dingen, die wir hätten tun müssen und haben sie nicht getan. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich gehen können. Wenn unsere letzte Stunde kommt, dass wir dann wirklich gehen können. Und dass wir uns nicht auf dem Sterbebett, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns Gedanken machen, oh Herr, hätte ich doch mal das gemacht und hätte doch den mal und hätte mal das gemacht. Lass uns heute damit anfangen, dass unser Leben Kreise zieht. Was möchtest du einmal, was Menschen über dir sagen? Also wenn du, ich habe mir das manchmal vorgestellt, so stell dir mal vor, so, der letzte Tag kommt und die Leute sind alle da und was bleibt, wenn wir gehen? Was bleibt? Ich möchte, dass Leute sagen, der könnte ja unheimlich nervig sein, der Rosenberg. Ne? Und der war manchmal auch, hat er auch Macken an sich gehabt, fürchterlich. Aber bei seiner ganzen Verrücktheit muss ich doch sagen, in den ganzen Jahren habe ich immer gemerkt, dass Jesus bei ihm ist. Das ist mein Wunsch, das ist mein ganz großer Wunsch, dass das passiert mit meinem Leben. Ich möchte, dass Jesus sichtbar wird. Und das schaffen wir nicht aus uns heraus, Geschwister. Das schaffen wir nur, wenn der gute Heilige Geist uns im Griff hat. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns beten. Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet mitbeten. Ich möchte jetzt ein Gebet beten, wo wir uns den Herrn ganz neu hingeben und wo wir uns befreien von aller Lauheit und wo wir Buße tun, wo wir Kopfchristen waren, aber nicht in die Füße gingen. Ich dürfte das Gebet, wenn ihr wollt, von Herzen leise mitbeten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du zu mir sprichst. Und heute sind mir einige Dinge aufgefallen in meinem Leben, für die ich Buße tun möchte. Ich habe oft in meinem Leben die Bibel nicht so vom Herzen gelesen, wie es eigentlich sein soll. Ich habe oft oberflächlich gelesen. Und du weißt, Herr, wie oft ich das Gehörte nicht umgesetzt habe. Und ich möchte Buße tun, dass ich das, was du mir anvertraut hast, anderen Menschen nicht weitergegeben habe. Ich möchte auch Buße tun für all meinen Egoismus, dass ich viel zu doll nur an mich denke und so wenig den Blick für den Nächsten habe. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mich von innen her veränderst. Ich möchte eines Tages vor dir stehen, mit der Gewissheit, dass du in meinem Leben sichtbar geworden bist. Das schaffe ich nicht aus mir heraus. Aber durch die Kraft des guten Heiligen Geistes schaffst du das in mir. Und deswegen weihe ich dir mein Leben jetzt hier und ganz. Mit Geist, Seele und Leib möchte ich mich so, wie ich bin, dir ganz neu hingeben. Herr Jesus, schenk, dass mein Leben dir ähnlicher wird. und dass du sichtbarer wärst in mein Leben. Herr, ich liebe dich und ich vertraue dir, dass du mich verändern kannst. Amen.